welche Legal-Sachen, Finance-Sachen man eben auch beachten muss. Keine 5 Monate, nachdem unsere Regierung, unsere aktuelle Regierung im Amt ist, haben wir bereits ein bisschen Trouble in the family.
Ich finde einfach, dass wir keine Fehlerkultur haben. Es tut mir leid. Ja, also dann kann man sich auch entschuldigen, kann sagen, war blöd und weiter geht's.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Chianti und Riesling, Nummer 4 mittlerweile, unsere Osterfolge. Mein Name ist Carmine Sena, genannt Mino, das ist ein bisschen einfacher. Und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde und wunderschöne beste Freundin und Co-Founderin Paula Vorbeck. Paula, wie geht es dir denn?
Guten Morgen, Mino. Mir geht's super, vielen Dank. Frohe Ostern euch allen. Ich freue mich riesig auf die Folge heute. Es wird sicher nochmal richtig interessant. Und ja, bin gespannt, was die Folge so bringt.
Ja, ich entschuldige mich schon mal vorab dafür, dass ich so ein bisschen raue Stimme heute habe. Aber mich hat es die Woche flachgelegt mit dem bösen, bösen Virus. Aber selbstverständlich kann mich nichts davon abhalten, hier eine ganz, ganz tolle neue Folge zusammen mit Paula zu produzieren. Oder packen wir mal das ganz tolle in ein hoffentlich. Aber ich bin mir sicher, dass das heute wieder ein ganz tolles Gespräch wird. Unser heutiges Hauptthema ist nämlich Förderprogramme. Jetzt, nachdem wir das letzte Mal ja so ein bisschen über Gründung an sich gesprochen haben, also die verschiedenen Unternehmensformen, haben wir ja auch bereits angesprochen, dass da manche Formen dabei sind, die ein bisschen mehr Geld kosten. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite reden wir ja von Startups und die können gefördert werden. Und da wollten wir heute so ein kleines bisschen drüber erzählen, vor allem eben aus unserer eigenen Perspektive. Paula kann da ganz, ganz viel dazu erzählen, was die Antragstellung etc. angeht. Und wir werden natürlich auch klar Fakten etc. mit reinbringen, aber es soll heute tatsächlich mal ein bisschen mehr so eine Art Erzählung aus unserem Unternehmer-Nähkästchen sein. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt damit einsteigen, oder?
Yes, los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Genau, wir standen damals auch genau vor der Frage, wie geht es nach unserem Studium jetzt weiter? Natürlich hatten wir im Studium ja schon die Idee zu Compounder gehabt und auch daran schon rumgebastelt und erste Konzepte, erste Businesspläne geschrieben. Uns fehlte ja bis Anfang 2019, wie wir schon in der letzten Folge erzählt hatten, das wichtige Komponent Programmierer. Und das hatten wir ja in Form von Mino dann gefunden und sollten dann eigentlich direkt losstarten können, war unser Gedanke, war unsere Hoffnung natürlich. Und haben uns dann mal so ein bisschen umgeguckt, okay, wir haben jetzt Mitte 2019 unseren Bachelor-Abschluss gemacht, zumindest Evelyn und ich, haben dann natürlich die Entscheidung zu treffen, gehen wir jetzt arbeiten nebenher, arbeiten dann quasi nur noch Teilzeit an unserer Idee, weil wir mussten natürlich auch unseren Lebensunterhalt irgendwie bestreiten können.
Ja.
Und haben uns dann aber erstmal hingesetzt und auch über Kontakte so ein bisschen davon erfahren, dass es in Deutschland doch diverse Förderprogramme für junge Gründerinnen und Gründer gibt, die einen dann gerade in dieser Anfangsphase so ein bisschen finanziell, aber auch mentortechnisch unterstützen.
Ja.
Und dadurch sind wir dann auf das NRW-Gründerstipendium gestoßen, da wir ja in Köln studiert haben, dort auch leben und unser Unternehmenssitz bis heute in Köln ist, kam für uns das NRW-Gründerstipendium in Frage. Diese Gründerstipendien gibt es auch in anderen Bundesländern, da muss man sich dann informieren, kann das einfach mal ganz stumpf googeln oder auch natürlich auf seine Kontakte zurückgreifen und mal fragen, was gibt es in meinem Bundesland, wie kann mein Bundesland mich in meiner jetzigen Situation am besten unterstützen. Und für uns war zu diesem Zeitpunkt einfach das NRW-Gründerstipendium das ideale Tool, um wirklich unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können und dadurch Vollzeit an unserer Idee weiter zu feilen und weiter zu arbeiten. Man muss dazu sagen, wir waren damals ja noch nicht gegründet, also wir waren noch keine eingetragene Firma oder waren operativ am Markt oder sonstiges, sondern wir hatten wirklich immer noch das Konzept vor Augen, haben immer noch unsere Datenbanken aufgebaut, haben unsere Struktur aufgebaut. Du, Mino, hast ja wie ein Verrückter programmiert jeden Abend und jeden Tag und hast quasi unser Baby aufgebaut. Ja? Und das hat natürlich Zeit gebraucht. Und diese Zeit mussten wir dann quasi überbrücken und konnten uns natürlich nicht mit irgendwie Umsätzen oder sonstigem über Wasser halten. So, dann haben vor allem Evelyn und ich uns hingesetzt und haben diesen Antrag für das NRW-Gründerstipendium geschrieben. Gott sei Dank war das relativ, ja, hürdenfrei. Ja, also es waren jetzt keine riesen bürokratische Prozesse wie bei anderen Förderprogrammen, zu denen wir auch nachher noch kommen, sondern es war lediglich ein One-Pager, ja, eine Seite, auf der wir wirklich kurz und knapp, aber detailliert beschreiben mussten, was wir machen wollen, wo wir hingehen wollen, was unsere Innovation ist und wie Compounder die Gesellschaft besser machen will. Mhm. Ja, also wir sollten kurz beschreiben, was wir mit Compound erreichen möchten und was es Deutschland dann am Ende auch bringt. Ja?
Also es reicht nicht, einfach hinzugehen und zu sagen, hey, hallo, wir wollen Geld haben. Das funktioniert also nicht,
oder? Nein, natürlich nicht.
Das ist aber schade.
Absolut nicht. Ja, das ist sehr schade, aber nichtsdestotrotz dafür, dass Deutschland ja schon bekannt ist für diese hohe bürokratischen Hürden und das Riesenprozedere, was man eigentlich immer hat bei gerade öffentlichen Ämtern, war dieser Prozess wirklich erstaunlich leicht und toll zu absolvieren. Und nachdem wir unseren One-Pager eingereicht hatten, hatten wir quasi auf Antwort warten müssen, ja, und kamen sozusagen in die nächste Runde. Mhm. Und die nächste Runde war damals ein Pitch, eine Präsentation von Compounder in Düsseldorf. Und die mussten wir vor einer Jury halten und quasi nochmal in 5 Minuten tatsächlich ganz kurz und knapp pitchen. Ja, jeder Gründer kennt das Wort pitchen. Seine Idee kurz und knapp auf den Punkt bringen, möglichst wenig Fragen erzeugen und wenn es Fragen gibt, die im Nachgang noch beantworten. Und das haben wir damals wirklich zum ersten Mal gemacht. Also wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukommt. Wenn man heute Jahre später zurückblickt und weiß, wie viel Pitches man schon absolviert hat und wie viel Präsentationen man schon gehalten hat, dann ist das, aus heutiger Sicht war das Kindergarten damals. Aber klar, damals war das für uns das Event. Wir waren furchtbar nervös, sind da morgens nach Düsseldorf gefahren, haben den Pitch noch 1000 Mal im Zug geübt und waren total aufgeregt. Das war ganz, ganz nett. Und dann sind wir da reingekommen. Jury saß vor einem, hinter dir steht ein großer Fernseher mit deiner Präsentation und es heißt 3, 2, 1, los geht's. Mhm. Ja, und erstaunlicherweise waren wir damals gerade in dieser Situation richtig gut. Also wir können das ganz offen sagen, wir haben auch einige Pitches total verhauen und haben uns verhaspelt und wussten irgendwie mit Blackout nicht mehr weiter und das war am Anfang teilweise ein bisschen holprig. Aber diesen Pitch haben wir hervorragend gemeistert und konnten die Jury dann tatsächlich überzeugen. Ja, also die haben dann am Ende noch gute Fragen gestellt, die wir alle beantworten konnten. Aber wir sind damals, das weiß ich heute noch, mit einem richtig guten Gefühl rausgelaufen. Mhm. Ja. Dann haben wir, ja, ein paar Wochen später tatsächlich, beziehungsweise, nee, ein paar Tage später, das ging sehr, sehr schnell, die Antwort erhalten, hey, ihr habt das NRW-Gründerstipendium erhalten. Mhm. Ihr werdet das kriegen. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, ja, das weiß ich heute noch, unglaublich, weil das wirklich zu einer Zeit war, bei der wir gerade unseren Abschluss in der Tasche hatten und jetzt aber irgendwie Geld verdienen mussten, mhm, ja. Und jetzt waren diese 1.000 Euro im Monat natürlich unsere Rettung, ja, weil wir damit unsere Lebenshaltungskosten bezahlen konnten und einfach uns ja voll auf Compounder konzentrieren konnten. Ja. Und natürlich sind das keine Reichtümer, aber dadurch konnten wir einfach sicherstellen, dass wir Tag und Nacht weiter dran arbeiten konnten und ein Jahr lang sozusagen dieses, wie komme ich an Geld, wie kann ich meine Miete bezahlen, aus dem Kopf hatten. So. Ja. Durch das NRW-Gründerstipendium sind wir dann auch durch ein Jurymitglied, das uns damals die Präsentation abgenommen hat, auf gewisse andere Programme aufmerksam geworden. Und zwar war das ein Accelerator in Köln, auf den werden wir auch noch zurückkommen. Wir werden euch nachher von diesen Programmen erzählen, was uns das gebracht hat und warum Accelerator Accelerator heißt, ob das wirklich auch beschleunigt, ja, das ganze Verfahren. Durch dieses Jurymitglied, aber auch durch Dozenten, die uns ja von Anfang an eigentlich an unserer Hochschule unterstützt haben und denen wir ganz früh schon von unserer Idee erzählt hatten, sind wir auf noch ein anderes Förderprogramm gestoßen, weil jetzt hatten wir natürlich Blut geleckt und haben gesagt, hey, es ist nicht unmöglich, so Förderungen zu bekommen. Das haben wir nämlich gedacht. Ja, also man sieht vor sich immer nur dieses Blatt mit diesen vielen Fragen, die man am besten beantworten muss und das hat man vorher noch nie gemacht. Deswegen, man geht ja erstmal davon aus, ich bekomme es nicht. Ja, das ist die erste Gedanke, der jede Gründerin und jeder Gründer hat und das ist völlig falsch. Ja? Also wir haben das erste Stipendium bekommen, warum sollten wir nicht das Exist-Gründerstipendium bekommen? Mhm. Das Exist-Gründerstipendium ist sozusagen die Champions League der Förderprogramme in Deutschland. Gefördert wird man vom Wirtschaftsministerium Deutschland, Aber bezuschusst wird das Ganze von dem Europäischen Sozialfonds. Und das Exzess-Gründerstipendium ist sozusagen, genau wie das NRW-Gründerstipendium, eine Einjahresförderung. Das heißt, man bekommt ein Jahr Geld überwiesen auf das eigene Konto, um seine Haushaltskosten und seine Lebensunterhaltskosten bezahlen zu können. Das Interessante beim Exzess-Gründerstipendium ist für uns Gründerinnen und Gründer tatsächlich die Summe des Geldes. Man bekommt extrem viel Geld für etwas, was ja noch nicht wirklich da ist, sondern einfach nur als Förderung. Es ist zum Beispiel so, dass promovierte Gründerinnen und Gründer 3.000 Euro im Monat bekommt. Das trifft wahrscheinlich auf die allermeisten Hörerinnen und Hörer hier nicht zu, aber wahrscheinlich der zweite Punkt, Absolventen mit Hochschulabschluss, so wie wir damals. Ja, wir hatten gerade unseren Bachelorabschluss gemacht. Du warst ja noch im Masterstudium, Mino. Deswegen bist du nicht unter die Kategorie Absolvent gefallen, aber wir als Absolventinnen haben 2.500 Euro im Monat bekommen, was extrem viel Geld ist, was uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben hat, Geld zurückzulegen für später. Ja, man weiß ja nie, was so passiert. Mhm. Und wir konnten diverse Investitionen tätigen, ja, wie irgendwie Flyer, Plakate, sonstiges. Ja. Dann haben wir die Kategorie Studierende, das warst ja quasi du damals, du hast quasi am Anfang 1.000 Euro im Monat bekommen, bis du ja deinen Masterabschluss dann hattest und dann bist du quasi umgestiegen auf die 2.500 Euro, das geht auch, ja, also man kann während des Programmes umsteigen. So, und dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Kinderzuschlag. Also wenn man schon Kinder hat, bekommt man nochmal extra 150 Euro im Monat pro Kind. Ja, das ist natürlich auch reizend. Und dann gibt es quasi extra Zuschüsse noch. Zum Beispiel gibt es eine Einmalzahlung von 10.000 Euro für jeden Gründer. Ja, das heißt maximal 30.000 Euro, wenn ihr drei Gründer seid. Und das fällt unter die Kategorie Sachausgaben. Und unter diese Sachausgaben fallen dann auch nochmal irgendwie Flyer oder auch Gerätschaften. Das heißt, wenn ihr ein digitales Produkt seid und argumentieren könnt, dass ihr Laptops braucht, irgendwie neue Telefone, ja, oder andere Gerätschaften, die für eure Entwicklung extrem wichtig sind, dann könnt ihr die beantragen und beziehungsweise könnt die durch diese Sachausgaben kaufen. So. Und dann gibt es auch nochmal extra 5.000 Euro für Coaching. Und da könnt ihr zum Beispiel dann zum Rechtsanwalt gehen, euch beraten lassen. Ihr könnt zu Gründer-Events gehen und euch da von Mentoren beraten lassen. Und dieses Geld ist quasi dafür zuständig. Das heißt, insgesamt ist das eine Riesensumme, ja, die wirklich euch zur Verfügung steht und wo ihr dann wirklich ein Jahr lang überhaupt gar keine Sorgen haben müsst. Die Förderdauer, wie gesagt, beträgt ein Jahr und es ist zwingend notwendig, dass ihr Steuern abführt. Also diese 2.500 Euro sind nicht netto. Ihr müsst davon Steuern bezahlen. Ihr müsst auch eure Krankenversicherung selber bezahlen. Da fällt dann schon ein Batzen weg. Aber ich sag mal, für junge Gründerinnen und Gründer, die gerade so anfangen, ist das immer noch ein Haufen Geld und man kann da ordentlich von leben und sogar was zurücklegen für später. Ja,
das stimmt.
Die wichtigste Voraussetzung beim Exzess-Gründerstipendium ist, dass es sich bei der geplanten Geschäftsidee um ein innovatives und vor allem technologieorientiertes Produkt handelt. So. Das heißt, das haben wir auch gemerkt beim Antragsschreiben, man reicht einen One-Pager ein, beziehungsweise die nennen es One-Pager, es kann aber auch 2-3 Seiten lang sein, wo man seine Idee kurz und knapp wieder beschreibt. Dieser One-Pager, sag ich mal, der ist aber nur dafür gedacht, dass die Jury nachher entscheiden kann, ist diese Idee, ist sie überhaupt förderfähig? Ja, also da wird vorher schon aussortiert, die Ideen, die in die nächste Runde kommen könnten und in die Ideen, die es nicht schaffen könnten. Ja, wo man sagt, schreibt den Antrag nicht, das lohnt sich nicht, weil der Antrag ist nämlich wirklich sehr lang, das ist wie ein ganzer Businessplan. Mach dir die Mühe nicht, du wirst es eh nicht schaffen. So, das ist die Aussage, die Kernaussage.
Ja.
Eingereicht wird sowohl dieser One-Pager als auch nachher der finale Antrag von einem Gründungsnetzwerk. Dieses Gründungsnetzwerk arbeitet zusammen mit einer Hochschule. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn ihr den Gründerstipendium-Antrag einreichen möchtet, dann muss das über eure Hochschule passieren. Das funktioniert dann so, dass eure Hochschule meistens eine eigene Abteilung dafür hat oder eine zuständige Person, die euch in dem Prozess begleitet, die dann auch die Fördermittel verwaltet und quasi den Antrag mit euch durchgeht und einreicht. Also wichtig ist, sowohl die Hochschule als auch das Gründernetzwerk muss vorhanden sein und gemeinsam reicht ihr dann mit diesen zwei Institutionen den Antrag ein. Beim Gründernetzwerk war es so, dass man dann diesen One-Pager zusammengeschrieben hat, da ist dann auch eine Mentorin oder ein Mentor, die sich mit euch hinsetzen, mit euch besprechen, Vorbesprechung machen, Nachbesprechung machen und jetzt kommt eine witzige Geschichte, wir haben nämlich diesen Antrag eingereicht, also diesen One-Pager, haben uns da wirklich nächtelang hingesetzt und gehört und wie können wir es am besten beschreiben, wie können wir es am besten machen, und haben das runtergeschrieben, haben auch das Go bekommen vom Gründernetzwerk, haben gesagt, ja, das klingt gut, probieren wir mal so, haben es eingereicht und hatten relativ schnell auch schon Antwort. So, da wurden wir dann wieder dahin zitiert, an den Tisch gesetzt und die nette junge Dame, die uns damals begleitet hat, hat uns angeguckt und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe keine guten Neuigkeiten. Und wir dann natürlich schon direkt am Boden zerstört, oh nein, was war jetzt falsch, was haben wir falsch gemacht? Und dann stand als Fazit sozusagen tatsächlich dran, die Idee ist nicht wirklich innovativ, sie ist nicht wirklich förderfähig, lasst es. Das war tatsächlich die Aussage. Reicht den großen Antrag nicht ein, wird eh nichts. Das war die Aussage. Begründung, Innovation war nicht wirklich herausgestellt und auch das Team scheint nicht wirklich geeignet für die Gründung zu sein. Und wir so, was reden die da? Ja, also wir natürlich in unseren Augen waren die innovativsten Gründer dieses Planeten, ja, wie jeder das wahrscheinlich von sich hält. Und warum sollten wir nicht geeignet sein, um das umzusetzen? Ja, also erzähl mir bitte was anderes. Wir waren stinkesauer und wir waren extrem niedergeschlagen natürlich, aber da auch, ja, liebe Grüße an Vesna, die uns da wirklich aufgebaut hat und die uns da an dem Tisch noch gesagt hat, Leute, wir machen das trotzdem. Ja, ignoriert das, wir schreiben das jetzt um, wir fokussieren uns genau auf die Punkte, die da kritisiert wurden und dann reichen wir diesen Antrag ein. So, gesagt, getan, wir uns natürlich direkt dran gesetzt, haben Innovation komplett in den Müll geworfen und neu aufgesetzt, wir haben das Team ausgeschlachtet, wir haben gesagt, wir haben unseren fähigen Programmierer im Team, der wirklich uns das Produkt so bauen kann, wie wir uns das von Anfang an gedacht haben. Wir haben alle drei Wirtschaftshintergrund, wir können das, ja, wir können das. Wir haben uns mit dem Bildungsmarkt auseinandergesetzt, wenn wir das nicht können, dann kann es keiner. So haben wir uns dahingestellt. Also es ist vielleicht das erste Learning bei diesem Antrag, übertreiben, übertreiben, übertreiben. Ja? Sagt wirklich, ihr seid die Besten und euer Produkt wird einfach mega durch die Decke gehen. Ja, das wollen die hören und vor allem legt den Fokus auf die Innovation. Und dann haben wir diesen großen Antrag sozusagen geschrieben. Man muss dazu sagen, es gab keine weitere Chance. Also die einzige Chance, die man hat, ist quasi dieser One-Pager und dann der große Antrag. Ja, da kann man dann nochmal verbessern. Und den haben wir eingereicht und natürlich, also wenn du schon so ein Feedback bekommst, hast du keine großen Hoffnungen. Ja, also nee, warum sollten wir das jetzt kriegen, wenn die ja schon gesagt haben, nein. Aber wir hatten ja immer noch die Hoffnung, weil wir halt auch gedacht haben, okay, wir haben den Antrag umgeschrieben, wir haben genau das berücksichtigt, was die kritisiert hatten und wer weiß, einfach probieren. Warum nicht? Einfach mal probieren. Vielleicht muss man dazu sagen, warum wir so geknickt waren, nachdem wir den Antrag so vor die Füße geschmettert bekommen haben. Wir haben wahrscheinlich insgesamt, ja, also wir haben das mal so ein bisschen zusammengezählt, wir kamen auf 34 Anläufe. Evelyn und ich haben sogar schon, bevor wir dich kennengelernt hatten, in unserem Auslandssemester in Peru schon 2018 und auch schon davor, haben wir an diesem Antrag gearbeitet. Also wir haben wirklich Monate, sogar Jahre damit verbracht, einen tollen Antrag hinzukriegen, ja. Und das lag natürlich auch daran, dass dauernd sich unser Geschäftsmodell geändert hat, dauernd unsere Idee sich weiterentwickelt hat, wir dauernd irgendwelche neue Komponenten reinbringen wollten, dann saß man da und anstatt das irgendwie zu ergänzen, hat man quasi von vorne angefangen, ja. Tatsächlich war das einfach damals so, wir waren noch jung, wir hatten nicht wirklich viel Erfahrung, wir haben uns auch noch nicht wirklich fokussiert und so weiter und deswegen war das alles noch ein bisschen Chaos. Aber wir haben am Ende eingereicht und schon darauf waren wir stolz, weil wir gesagt haben, ey, wie lange haben wir an diesem Projekt gearbeitet, ja, und wie lange hat das gedauert? Und dann haben wir das eingereicht und waren dann einfach nur stolz und haben gesagt, okay, wenn das jetzt wird, dann super und wenn es nichts wird, dann auch okay, wir machen trotzdem weiter. So. Ja, und dann weiß ich noch, eines Nachmittags im Startplatz damals, in den Büroräumen, saßen wir alle drei an einem Tisch, alle drei noch mit den alten Laptops und total motiviert. Und wir hatten gar nicht so groß dran gedacht, glaube ich. Ich glaube, in dem Moment hat keiner an Exist gedacht, sondern wir haben irgendwie gerade irgendwas vertieft, haben irgendwas diskutiert. Und plötzlich bekomme ich eine E-Mail und gucke mir die an und lese nun den ersten Satz. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihnen das Exist-Gründerstipendium ausstellen werden. Und ich gucke diese Mail an und habe diesen Satz, glaube ich, 3-4 Mal gelesen. Also ich habe es irgendwie überhaupt nicht fassen können. Habe euch ja dann angeguckt, Evelyn sagt mir heute noch, ich war kreidebleich und habe euch dann gesagt, Leute, wir haben Exist. Und natürlich, also unfassbar, ja, weil wenn diese Entscheidung nämlich fällt, dann ist das so. Das wird auch nicht zurückgenommen. Das ist dann so und ihr habt diese Förderung für euch gewinnen können. Und dann sind wir erstmal erst essen gegangen,
ja, wir sind angestoßen. Ja, wir sind erstmal ins italienische
Restaurant. Ja. Natürlich, was auch sonst. Ja. Warum sollte man auch direkt weiterarbeiten, wenn man auch essen gehen kann?
Exakt.
Genau, und also wir waren extrem froh, ja, haben uns riesig gefreut und dachten, alles klar, jetzt geht's los. Ja. Ja, das ist jetzt wirklich der Start von allem. Ja. Und so war das dann auch. Wir haben dann mit unserer Hochschule diverse Papiere noch ausfüllen müssen, diverse bürokratischen Dinge noch regeln müssen und dann ging das auch direkt los. Es war ja dann zu dem Zeitpunkt noch so, dass wir das NRW-Gründerstipendium noch hatten. Das heißt, wir haben noch diese 1.000 Euro im Monat bekommen. Bei dem NRW-Gründerstipendium war die Regel, man muss nach 6 Monaten Laufzeit gründen. So, beim Exist-Gründerstipendium ist es allerdings so, dass man noch nicht gegründet haben darf, bevor die Förderung startet. Das heißt, wir waren so ein bisschen im Zwiespalt und dachten, alles klar, wir müssen NRW sofort abbrechen, damit wir dann 2 Monate später das Exist-Gründerstipendium auch wirklich antreten dürfen. Jetzt wussten wir zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, dass für Exist-Gründerstipendium eine GbR nicht als Gründung angesehen wird. Das heißt, wir hätten, wären wir damals so schlau gewesen wie heute, einfach eine GbR gründen können, hätten das NRW-Gründerstipendium dadurch weiter bekommen können, noch wenigstens 2 Monate, und dann quasi abbrechen und direkten Übergang zu Exist machen können. Mhm. Leider wussten wir das nicht. Wir haben dementsprechend abgebrochen, haben dann 1-2 Monate kein Geld bekommen, konnten aber irgendwie von unserem Ersparten noch so ein bisschen leben und haben dann direkt das Exist-Gründerstipendium bekommen. Ja, also für euch da draußen, wenn ihr ja die eine Förderung habt und die andere Förderung vielleicht schon zugesagt bekommen habt, aber es ging halt noch nicht los, dann informiert euch bitte erstmal richtig und sprecht mit den Leuten und seid euch sicher, ob ihr wirklich direkt abbrechen müsst oder ob es nicht irgendwelche Übergänge gibt. Mhm. Eigentlich geht das immer, ja? Und wir wussten es damals halt noch nicht, leider. So, und dann ging es los. Das heißt, die 2.500 Euro bekommt ihr auf euer Konto von der Hochschule überwiesen. Und die Sacheinlagen, beziehungsweise auch die Coaching-Ausgaben, die müsst ihr quasi dann jeweils beantragen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir sind ein technologisches Produkt und arbeiten quasi 24/7 nur mit unseren technischen Geräten. Also brauchen wir neue, leistungsstärkere Geräte, sage ich mal. Da haben wir uns dann umgeguckt, was sind so die besten am Markt und was ist auch das beste Angebot, das wir gefunden haben. Haben das bei der Hochschule eingereicht, haben gesagt, hier, die und die und die möchten wir. Bei Jülich heißt die Organisation, haben wir einen Antrag gestellt, wir brauchen die und die Geräte. Das wurde dann zugesagt, Rechnungen eingereicht, gekauft. Also das ist ein bisschen ein Prozess, muss man dazu sagen. Ja. Alles, was ihr so sozusagen einreicht und haben wollt, müsst ihr dann beantragen und muss hin und her laufen. Aber wenn ihr eine coole Hochschule habt, und wir hatten eine coole Hochschule, die uns da echt mega unterstützt hat und sofort auf jede E-Mail geantwortet hat und so weiter. Grüße an Flora. Wirklich ganz, ganz tolle Arbeit, die wir da ja erleben durften. Und haben dann quasi die Geräte auch sehr, sehr schnell bekommen, muss man sagen. Also das war wirklich top und hat super funktioniert. Und ja, also man muss sich vorstellen, man hat plötzlich unglaubliche Möglichkeiten. Man kann mit diesem Geld so viel machen. Wir konnten wirklich mal tolle Rechtsberatung kriegen. Wir konnten unsere Gründung vorantreiben. Wir konnten so viele Sachen machen, die immer irgendwie liegen geblieben sind, weil es am Geld gescheitert hat. Ja, das ist einfach so. Ja. Und es ist aber auch so, dass sowohl die Hochschule als auch ihr als Gründerinnen oder Gründer gewisse Dinge leisten müsst. Also ihr müsst gewisse Dinge erfüllen. Ja, also die Hochschule zum Beispiel muss, wie ich vorher schon gesagt habe, in einem Gründernetzwerk eingebunden sein. Da müsst ihr euch vorher informieren, dass das auch so ist. Die Hochschule muss euch einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr das Gründerstipendium erhaltet, dann dürft ihr an eure Hochschule oder auch extern, die Gebäude vielleicht zur Hochschule gehören, dürft ihr Räume besuchen, in denen ihr arbeiten dürft. Ja, also es ist sozusagen eine Bürostellung von der Hochschule. Auch die Infrastruktur der Hochschule dürft ihr nutzen, zum Beispiel irgendwie Drucker. Die Hochschule muss euch das alles zur Verfügung stellen. Und die Hochschule verwaltet, wie schon gerade angesprochen, die Fördermittel. Also die Hochschule kriegt selber 10.000 Euro, damit sie euch betreut von dem Stipendium. Also auch die Hochschule hat natürlich einiges davon. Und sie verwaltet quasi komplette finanziellen Mittel. Ihr als Gründer, ihr bekommt Coachingleistungen vom Gründernetzwerk vorher und währenddessen und auch nachher. Ihr müsst allerdings ein eintägiges Seminar, das heißt Gründerpersönlichkeit, besuchen. Das haben wir damals auch gemacht. Das ist von Exist. Jeder, der das Stipendium bekommt, muss das machen. Muss man halt machen. Da guckt es euch selber an, bildet euch eure eigene Meinung, aber muss man halt tun. Da muss man sich anmelden, da gibt es dann irgendwelche Termine. Dann absolviert man das und dann ist auch okay. Man muss nach 5 Monaten einen Businessplan präsentieren. Das heißt, man muss beweisen, dass man wirklich daran arbeitet. Ja, weil angeblich, das hat mir auch unser damaliger Mentor erzählt, dass es Leute gibt, die das ausnutzen, die dann Exist bekommen und dann einfach alles liegen lassen. Ich habe jetzt das Geld, ich hole mir neue Geräte, ich kriege jeden Monat Kohle aufs Konto, super, aber ich arbeite nicht wirklich weiter.
Ja.
Auf jeden Fall musst du deine Fortschritte vorlegen. Nach 10 Monaten legt man dann einen kompletten Businessplan vor, fertigen. Ja, den muss man machen. Der muss sich auch abheben von dem Businessplan, den man nach 5 Monaten eingereicht hat. Das ist da quasi so der erste Prototyp und eine erste Rohfassung. Und ganz wichtig ist auch, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, Steuern und Sozialversicherung etc. muss man eigenverantwortlich abführen. Ja? Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr nachher Stress mit dem Finanzamt. Will keiner, muss auch nicht sein. Ihr kriegt so viel Geld, also führt es ordentlich ab.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, mein größter Tipp an alle da draußen, macht es einfach. Ich habe während unserer Zeit jetzt, die wir mit Compounder verbringen, mehrfach die Anfragen von anderen jungen Gründerinnen und Gründern bekommen. Deswegen auch die Folge heute, weil wir das einfach mal generell aufzeichnen wollten. Könnt ihr mir nicht helfen? Könnt ihr uns nicht helfen? Wir würden auch gerne Exist beantragen. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Wir haben keine Ahnung, was wir brauchen. Wir haben keine Ahnung, was wir einhalten müssen. Wie muss der Antrag aussehen? Können wir euren Antrag haben? Völlig in Ordnung. Kommt auf uns zu. Sprecht uns an. Wir geben gerne immer alles raus, weil wir damals auch Hilfe bekommen haben. Ja, also wir haben 2 tolle Gründerinnen kennengelernt, die uns da auch ihren Businessplan gegeben haben, ihren Antrag gegeben haben. Ja. Und wirklich wir da uns einiges abgucken konnten. Und ja, ohne die hätten wir das wahrscheinlich gar nicht bekommen. Deswegen kommt auf uns zu, sprecht mit anderen Gründerinnen und Gründern und holt euch einfach Tipps. Das ist absolut erlaubt. Ja. Und bitte denkt nicht, oh mein Gott, das ist zu viel. Ja, weil das ist der erste Gedanke, wenn man diesen Antrag sieht. Mhm. Man sieht diesen Antrag, man sieht diese Fragen und denkt sich, meine Güte, also da muss ich jetzt eher Wochen investieren. Ich habe echt Besseres zu tun. Ja, ist so, kann ich auch verstehen. Aber wenn ihr schon 3 im Team seid, ja, dann setzt einen daran, der soll das schreiben.
Ja.
Ja, es ist viel Arbeit, ja, es ist viel Denkaufwand, aber es lohnt sich brutal. Ja. Ihr seid danach wirklich frei, im Kopf und auch auf dem Bankkonto. Und ihr könnt einfach arbeiten und euer Ding vorantreiben, euer Baby groß machen. Und das ist absolut notwendig zu dem Zeitpunkt.
Absolut.
Deswegen setzt euch dran, schreibt den Antrag. Wenn ihr Hilfe braucht, kontaktiert uns jederzeit.
Das könnt ihr jederzeit machen. Aber das stimmt ja auch. Es ist ja eine Sache, die die meisten Gründer oder Personen, die sich generell damit befassen wollen und ne, die Idee haben, vielleicht mache ich mal irgendwas Eigenes, so ein bisschen vielleicht immer unter den Teppich kehren. Man braucht Geld, um zu überleben. Und wenn man das eben nicht durch solche Förderprogramme bekommt, bedeutet das, dass man eben zumindest mal Teilzeit, wenn nicht sogar Vollzeit arbeiten gehen muss, je nachdem, wo man wohnt, was die Lebenshaltungskosten, die Miete etc. sind. Und das bedeutet dann wiederum, dass man viel, viel weniger Zeit hat, sich um das Startup zu kümmern. Und das ist dann jetzt also so eine Abfrage. Ne? Gehe ich arbeiten und habe weniger Zeit für mein Startup? Oder investiere ich jetzt mal ein bisschen Zeit und Nerven tatsächlich auch in so einen Antrag, schieße den raus und bekomme hoffentlich Geld, das zumindest mal meine Basis abdeckt und ich dann eben sagen kann, okay, Fokus auf das Startup, ne?
Ja, ich hatte auch mehrfach die Rückfrage von anderen Gründern erhalten. Ja, wie ist das dann? Verliere ich dann 1 Jahr Zeit? Weil ich würde gerne in 3 Monaten schon gründen. Ja, kann ich das dann erst nachher machen? Das ist beim Exist-Gründerstipendium nicht so. Man darf zwar noch nicht gegründet haben oder Umsätze generiert haben vor der Förderphase, aber in der Förderphase darf man gründen. Ja, also das haben wir auch gemacht. Wir haben auch während des Gründerstipendiums gegründet.
Ja, ich glaube, nach 3 Monaten
möglich.
Oder
sowas. Ja, genau. Und also ihr dürft gründen, ihr dürft auch dann Umsätze generieren und ihr dürft komplett operativ am Markt sein. Und es ist sogar ganz gut, wenn ihr quasi auf eure Webseite dann zum Beispiel unten das Exist-Logo präsentiert, ja, und sagt, hey, wir werden gefördert, wir werden vom Bund gefördert, vom Europäischen Sozialfonds, ja, wir werden unterstützt, an uns wird geglaubt. Das ist ein gutes Zeichen. Deswegen haut das auf jeden Fall raus und präsentiert das und stellt euch auch hin und sagt, ja, wir sind gut.
Ja,
auf jeden Fall. Und deswegen absolut möglich. Ihr habt da überhaupt keinen Zeitverlust oder sonstiges. Es gibt wirklich nur Vorteile an diesem Programm. Absolut. Und es ist auch großartig, dass Deutschland sowas macht.
Genau. Absolut. Absolut. Bei all den Förderprogrammen müsst ihr immer nur im Blick behalten, das Geld ist für euch persönlich. Es ist nicht für die Firma. Ihr dürft also das Geld nicht in die Firma stecken. Offiziell ist es für euch als Lebenshaltungskosten gedacht. Was bedeutet, wenn ihr die Firma gründet dann, darf das Geld, das quasi in der Firma ist, nur durch Umsätze oder durch das Stammkapital, das ihr eben eingezahlt habt, eben quasi genutzt werden. Nicht, indem man dann von seinem Exist-Gründerstipendium quasi was nimmt und da reinwirft. Das geht sowieso bei Kapitalgesellschaften nicht so einfach wie bei Personengesellschaften, aber dennoch sollte man das im Hinterkopf behalten.
Genau. Das heißt, wenn ihr dann auch zum Beispiel irgendwelche Gerätschaften kaufen möchtet, eure Sacheinlagen ausgeben möchtet, dann muss das immer quasi auf das projektbezogen werden. Also ihr habt quasi das Projekt Startup, das ist noch keine Unternehmung, ja? Und darauf wird das dann immer bezogen und das wird dann auch gefördert. Das wird auch finanziell unterstützt. Aus einem ganz einfachen Grund, der Staat darf existierende Unternehmen so nicht subventionieren. Genau. Da darf man nicht quasi einfach Geld reinschießen, weil sonst wäre das Wettbewerbsverzerrung. Deswegen wird das immer auf das Projekt bezogen, aber ihr dürft auch diese Ausgaben noch nach eurer Gründung tätigen. Es muss dann halt immer noch auf das Projekt bezogen werden.
Genau, sehr, sehr gut. Ja.
Und das waren quasi die Förderprogramme, die wir beantragt haben, die wir auch erhalten haben, was uns finanziell weitergebracht hat. Allerdings waren nicht nur die Förderprogramme ganz wichtig, sondern auch sozusagen sogenannte Accelerator-Programme. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene Programme. Und ich würde sagen, Mino, erzähl doch den Leuten einfach mal, was wir für Programme besucht haben, was die uns gebracht haben und warum es auch wichtig ist, dass man genau differenziert, welche Programme zu welchem Zeitpunkt die richtigen sind.
Ja, also generell ist ja zu sagen, dass Acceleratoren dafür gedacht sind, eben am besten noch nicht gegründete Unternehmen, auch hier sozusagen Projekte, gründungsready zu machen oder zumindest in irgendeine bestimmte Phase zu bringen. Das ist dann tatsächlich wirklich abhängig vom jeweiligen Accelerator. Ich bleibe mal im Englischen hier dafür. Bitte. Und das unterscheidet sie auch von Inkubatoren, weil Inkubatoren sind dann dafür da, etwas auszubrüten. Die sind dann meistens von einem Unternehmen, dass so Ausgründungen innerhalb von Unternehmen eben weiter gefördert werden. Accelerator sind dann eher so von Außenstehenden, jetzt auch irgendwelchen Projektträgern oder eben Gründungsnetzwerken etc., die dafür da sind, dass man sich da eben drauf bewirbt auch. Also es ist auch ein offizieller Bewerbungsprozess, der da abläuft. Wir waren insgesamt in 3 Stück. Gestartet sind wir mit dem Startplatz Accelerator. Da hat ja Paula eben schon gesagt, da saßen wir drin. Der Startplatz ist hier in Köln und Düsseldorf. Ein riesiges Gründungsnetzwerk auch, ne, und ein riesiger Coworking Space hier im Mediapark in Köln und am Medienhafen in Düsseldorf. Da hatten wir erstmal drin gesessen und haben den für die Coworking Spaces genutzt, damit wir so ein bisschen arbeiten können. Und sind dann da auch angesprochen worden, ob wir nicht uns dafür bewerben möchten für den neuesten Batch. Haben wir dann auch gemacht. Auch hier dann wirklich mit Präsentation, also einem Pitch wieder. Ne? Musste die Jury davon überzeugen, dass es sich lohnt, Zeit in uns zu investieren. Diese Accelerator laufen dann auch meistens so roughly ein halbes Jahr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sind auch immer ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt der Startplatz Accelerator war so aufgebaut, dass man quasi in der Mitte, in der Hälfte der Zeit nochmal so einen Midterm-Pitch hat, wo man eben zeigen muss, dass man in diesem halben Jahr, wo man schon wo man schon mit dabei ist, eben entsprechend vorangekommen ist, damit man in die zweite Phase mitgenommen wird. Die erste Phase war dann eher so ein bisschen generell mit Workshops, zu lernen, wie man richtig pitcht, zu lernen, wie ein Unternehmen aufzubauen wird, welche Legal-Sachen, Finance-Sachen man eben auch beachten muss. Und die zweite Phase war dann so aufgebaut, dass die Hälfte der Leute gekickt wurden. Also wir waren, glaube ich, zu Beginn 10 Startups und dann nur 5, die weitergekommen sind. Wir waren dankenswerterweise unter den 5. Und dann ging es eher so ins One-on-One, wo dann eher wirklich geguckt wird, okay, was braucht das jeweilige Startup jeweils? Ne? Wir hatten andere Voraussetzungen und auch andere Needs eben als unsere Fellow-Startup-Kollegen. Das heißt, da wurde dann so ein bisschen geguckt, okay, was braucht Compounder? Okay, ein bisschen mehr Datenschutz hier, ein bisschen mehr Technologie da. Es sind ja nicht immer alles direkt primär Technologieunternehmen. In unserem Fall waren es, glaube ich, tatsächlich alles Technologieunternehmen. Ist nicht immer so, aber trotzdem unterscheiden sich ja auch Technologieprodukte voneinander. Und ja. Da war dann so ein bisschen der Fokus da drauf. Das hat uns ziemlich vorangebracht, auch wenn wir da tatsächlich schon phasentechnisch eines der weitesten Unternehmen waren. Ich glaube, ein anderes hatte bereits sogar schon einen Invest gehabt oder war kurz davor, einen Invest zu bekommen. Also das war das am weitesten schon vorangeschritten war.
Die sind dann aber auch relativ schnell ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, dass dieser Accelerator jetzt nicht genau passend für
genau,
die jetzige
genau.
Situation
man merkt,
bei denen ist.
Genau, man merkt halt dann, ich sag mal, wenn man irgendwie schon 5000 Workshops hatte zum Pitchen, dann macht der 6000ste auch irgendwie keinen Sinn mehr. Und das muss man schon für sich selbst irgendwie ausmachen. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass wir schon so ein paar Sachen, die dann angesprochen wurden, irgendwie auch schon des Öfteren mal gehört haben, weil wir eben dann auch schon andersweitig eben Förderungen oder Programme mitgemacht haben. Ich glaube, gar nicht mehr allzu viel später, nachdem wir den Startplatz Accelerator verlassen haben, 1, 2, 3 Monate vielleicht, sind wir dann in den nächsten gekommen. den hatte Evelyn, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie gefunden, der eigentlich in Brandenburg ansässig war, aber dank der Corona-Pandemie alles remote war, sind wir da auch mit aufgenommen worden. Das ist der Borek Accelerator. Borek ist auch so ein riesiges Medienunternehmen, so ein bisschen Fokus auf Marketing etc. Das war ein sehr diversifizierter Accelerator-Batch, weil da war alles Mögliche drin, viel, viel mehr produktbasierte Unternehmen auch. Da war auch der Fokus so primär darauf, weiter, ich sag mal, Finance-ready, Funding-ready zu werden mit viel Workshops und Mentoring im Bereich Finance und Legal. Der hat uns auch noch mal ein gutes Stückchen gepusht gehabt. Und jetzt sind wir jetzt ganz frisch erst raus in unserem dritten und wohl höchstwahrscheinlich auch letzten, weil wir jetzt einfach wirklich an so einer Phase sind, wo man einfach nur noch operieren sollte oder am besten schon operiert. Das war der Gateway Accelerator. Also das Gateway ist hier dieses Gründungszentrum der Universität zu Köln. Da haben wir auch durch unser Netzwerk, das wir bereits aufgebaut haben über die letzten Jahre, eben Kontakte hinbekommen. Hatten dann auch, glaube ich, im letzten Moment noch rausgefunden, dass da einer stattfindet, der sich auch ganz spannend anhört, weil er mal ganz anders aufgebaut war. Nicht eben dieses so, okay, für alle die gleiche Suppe und man muss dann eben durch, sondern es wurde vorab auch richtig schön abgefragt, wer hat welche Needs, welchen Stand der Dinge hat das jeweilige Unternehmen und dann wird wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen mit super One-on-One-Coachings, da wurde viel, viel Geld reingebuttert auch, dank der Zuschüsse und des Budgets der Universität zu Köln und der hat uns richtig vorangebracht. Also da haben wir ganz, ganz tolles Netzwerk aufbauen können, ganz, ganz tolle Mentoren kennengelernt, die uns wirklich weitergeholfen haben in allen Bereichen, ob das jetzt Sales, Marketing, Finance oder sonst was war. Also der war wirklich super und die haben sich große, große Mühe gegeben, wirklich immer auch ganz tolle Events zu machen. Wir haben da das große Glück halt auch gehabt, dass die Pandemie dann wieder in so einer Phase war, dass man auch Live-Events etc. haben konnte mit großen Pitch-Events. Haben da tatsächlich sogar im Midterm-Pitch, also dem in der Mitte, der dann so ein bisschen wie eine kleine Challenge aufgebaut war, auch als bestes Startup überzeugen können und wurden dann sogar nach Finnland geschickt. Da waren Evelyn und ich letzte Woche beim Tahko Chilif Challenge. Das ist das größte Startup-Event in ganz Finnland. Das war sozusagen unsere Belohnung und konnten dann da Compounder auch international sozusagen vertreten. Und solche Sachen ergeben sich dann eben durch solche Accelerator und das macht schon riesig Spaß, weil das einen wirklich nach vorne schießt.
Ja.
Also wie man sehen kann, sind diese Förderprogramme wirklich sehr hilfreich. Ob das Geldzuschüsse sind oder Inkubatoren, Accelerator in irgendeiner Form. Sie helfen einem dabei, das Unternehmen aufzubauen und eben dann gerade in der finanziellen Sicht finanzielle Unabhängigkeit zu haben, um sich darauf zu fokussieren. Also schaut euch da gerne mal ein bisschen um, schaut, was in eurem Bundesland eine gute Förderung ist oder eben generell auch das deutschlandweite Access-Gründerstipendium. Da muss man eben ein bisschen mehr Elbow Grease reinpacken, aber es lohnt sich.
Was ist passiert?
So, wir haben jetzt auch die letzte Folge überhaupt gar nicht darüber gesprochen, was so alles passiert ist. Das heißt, wir reden jetzt über 3 Wochen voller News und Neuigkeiten, was in der Welt so passiert ist. Und von daher, Paula, fang du doch mal an. Was ist passiert?
Ja, genau. Unser erstes Thema, wie auch davor immer schon gewesen, leider immer noch der Krieg in der Ukraine. Mhm. Wir haben mittlerweile Tag 51, an dem der Krieg jetzt schon, verheerenswerterweise läuft. Wir haben ca. 3000 tote Soldaten seit Beginn. Das stand heute, glaube ich, oft in der Tagesschau. Ganz ehrlich, also es ist unfassbar, auch was man da so sieht an Bildern. Man kann da ja auch gar nicht viel sagen dazu. Man weiß ja auch nicht mehr, was es war, was es nicht war, was passiert überall. Man sieht nur diese unglaublichen Bilder der Kriegsverbrechen, die da stattfinden. Zivilisten, die einfach kaltblütig ermordet werden, sage ich mal. Ja, und es ist wirklich, es ist unglaublich. Es laufen Verhandlungen kontinuierlich eigentlich, aber es wurde weder ein Waffenstillstand noch irgendwelche humanitären Korridore vereinbart. Also da geht nichts voran. Deswegen, ich weiß es nicht. Die Angriffe der russischen Armee, die konzentrieren sich mittlerweile eher auf den Osten und auf den Süden. Die haben sich ja ein bisschen zurückgezogen und rund um Kiew. Genau. Allerdings habe ich auch gelesen, dass die Ukraine einen Großangriff erwartet. Mhm. Ja, auch wieder im Norden. Also wir werden mal sehen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur jeden Tag auch nur die Nachrichten sehen und die Berichterstattungen mir anhören. Ja. Und momentan wissen alle irgendwie nicht wirklich, wie es weitergeht. Und es ist auch so schlimm, dass man nicht wirklich eingreifen kann, weil natürlich alle Riesenangst vor dem Dritten Weltkrieg haben und von der nuklearen Auseinandersetzung. Deswegen, das darf nicht passieren. Und die Welt steht zusammen. Das merkt man. Ja. Die Welt steht auch hinter der Ukraine, aber es ist einfach nur eine totale Katastrophe. Soweit auf jeden Fall das Update dazu. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir werden das natürlich weiter beobachten auch und uns auch die Berichterstattung darüber anhören. Mhm. Und wir hoffen, dass wir dann vielleicht in 2 Wochen vielleicht so ein paar positive News dazu geben können. Aber momentan kann man dazu einfach nur sagen, grausam.
Absolut, absolut. Kommen wir zu einem, naja, man könnte es je nach politischem Lager besserer oder schlechterer Neuigkeit. Und zwar zu den Landtagswahlen im Saarland. Wir hatten ja vor 3 Wochen in unserer vorletzten Folge schon darüber gesprochen, dass im darauffolgenden Wochenende die Landtagswahlen anstanden. Jetzt hat das Saarland entschieden. Meine Freunde haben hier die SPD zur absoluten Mehrheit gewählt mit 43,5% aller Stimmen. Also ein fantastisches Ergebnis für die SPD. So ein gutes Ergebnis seit langem nicht mehr gehabt. Das bedeutet, dass Anke Rehlinger die neue Ministerpräsidentin jetzt geworden ist und den guten alten Tobias Hans quasi zurückgeschossen hat. Der mit seiner CDU nämlich nur auf 28,5% kam. Das sind minus 12,2% zur vorherigen Wahl. Als Konsequenz daraus ist Tobias Hans auch als Vorsitzender der saarländischen CDU zurückgetreten. Ja, hat seinen Hut genommen, weil er einsehen musste, dass das natürlich eine absolute Katastrophe war. Man kann da jetzt ein bisschen drüber diskutieren, ob da die saarländische CDU auch ein bisschen hängen gelassen wurde von der Bundes-CDU. Der gute Friedrich hat sich da jetzt auch nicht besonders hervorgetan in der Unterstützung. Aber man sieht eben, dass auch hier scheinbar die Bevölkerung im Saarland nicht ganz so zufrieden mehr war mit Tobias Hans. Und ich meinte, wir hatten uns ja kurz darüber unterhalten gehabt beim letzten Mal, Paula, dass du ja das Gefühl hattest, dass Tobias Hans eigentlich ja eher beliebter war. Scheinbar nicht, so wie es sich rausgestellt hat.
Ich glaube, das liegt aber gar nicht an Tobias Hans, sondern das liegt an seiner Partei. Ich glaube, man sieht gerade ein bundesweites Absterben der CDU. Mhm. Und ich bin gespannt, ob die wieder nach oben kommen.
Ja, ja. Also das kontribuiert auf jeden Fall. Ich hatte mich so ein bisschen umgehört bei meinen saarländischen Freunden. Die finden Tobias Hans alle so ein bisschen arrogant tatsächlich. Also der scheint sich so in den letzten Monaten ein bisschen daneben benommen zu haben. Gab ja auch dieses Video von ihm vor der Tankstelle, wo er sich ein bisschen, ich sag mal, falsch ausgedrückt hat einfach. Ja, weil er in einem Zug gesagt hat, die Geringverdiener würden ja darunter leiden, aber gleichzeitig auch die richtig arbeitende Bevölkerung, ne, die müssen ja auch so viel bezahlen. Also quasi und dann im gleichen Satz unterstellt, dass jemand, der Geringverdiener ist, nicht arbeitet und faul wäre. Also sehr kontrovers manchmal, was er so geäußert hat. Das Schlimme oder Spannende auch gleichzeitig ist, dass außer diesen beiden Parteien nur noch die AfD mit 5,7% und damit 3 Sitzen im Parlament vertreten ist. Das bedeutet, alle anderen Parteien sind in der APO, in der außerparlamentarischen Opposition. Und zwar von links über Grün über FDP und alle anderen kleinen Parteien natürlich auch. Keine hat es geschafft, mit in den Landtag einzuziehen. Und spannenderweise hat man ja auch gedacht, dass die Grünen, ja, so als die 3. größte Volkspartei, da ja natürlich jetzt auch irgendwie Aufschwung haben. Nein, tatsächlich nicht. Und so wie es aussah, tatsächlich die wenigen Stimmen, die gefehlt haben, wurden ihnen von der Tierschutzpartei geklaut, die auf 2,3% der Stimmen kam. Das ist eine sehr spannende Verteilung mit nur 3 Parteien.
Ja, Stichwort Aufschwung. noch etwas anderes ist im Aufschwung, und zwar die berüchtigte Inflation. Wir hatten ja in der vorletzten Folge schon darüber gesprochen, haben uns da schon über die enorm hohen Werte aufgeregt, und die sind mittlerweile noch höher. Ja, wir sind mittlerweile bei 7,5%. Mhm. Es gibt sogar Prognosen, die belaufen sich auf über 8% Inflation. Das ist enorm. Ja. Trotzdem lässt die Europäische Zentralbank momentan den Leitzins bei 0%. Das liegt daran, weil sie erst die Anleihekäufe beenden möchten. Es läuft ja gerade so ein Anleihekäufeprogramm, das jetzt erst abgeschlossen werden soll zum 3. Quartal. Und dann erst soll die Zinswende erfolgen. Das heißt, dann wird der Leitzins erhöht. Dadurch wird ja auch wieder die Inflation sozusagen bekämpft und ein bisschen gesenkt. Allerdings ist gerade die Abwägung zwischen Inflation und Konjunktur, ja, das läuft einfach gerade. Das heißt, die Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung. Jetzt soll erstmal quasi durch die Anleihekäufe die Konjunktur stärkt werden und dann durch die Zinswende und die Erhöhung des Leitzins die Inflation wieder ein bisschen geschwächt werden. Mhm. Genau, so ist momentan der Stand. Aber ich glaube, wenn jetzt mal die Prognosen stimmen und es erstmal über 8% geht, dann werden wir das noch mehr merken. Also ich merke das wirklich täglich beim Einkaufen. Mhm. Es ist unglaublich, wie teuer alles geworden ist.
Ja.
Und ja, das wird uns natürlich deutlich zugutekommen, wenn die Inflation wieder sinkt.
Das stimmt wohl, ja. Ja, und dann kommen wir zu ein bisschen Familienproblem. Schenkelklopfer. Keine fünf Monate. Ja, muss doch jetzt auch mal sein. Keine fünf Monate, nachdem unsere aktuelle Regierung im Amt ist, haben wir bereits ein bisschen Trouble in the Family, und zwar im Familienministerium. Denn da ist die gute Frau Anne Spiegel letzte Woche freiwillig zurückgetreten. Oder ein bisschen unfreiwillig, könnte man auch sagen.
Ja, sie wurde zurückgetreten.
Sie wurde zurückgetreten, so. Ja, exakt. Wer ist Anne Spiegel? Anne Spiegel war die frühere Umweltministerin der Rheinland-Pfalz, ist von diesem Amt zurückgetreten, um dann Familienministerin im aktuellen Kabinett zu werden. Wir erinnern uns vielleicht alle noch dran, dass im letzten Frühjahr, Sommer, ja, die riesige Flut hier war im Ahrtal. Ahrtal ist ja genau Rheinland-Pfalz, NRW, ja, Übergang, weshalb sowohl in NRW als auch in der Rheinland-Pfalz ja ein riesiger Katastrophenzustand war. Und diesbezüglich hat sie sich einen kleinen Skandal erlaubt. Sie hatte nämlich vierwöchigen Urlaub gemacht, während beziehungsweise so ein bisschen nach der Flutkatastrophe, aufgrund von persönlichen Problemen, wie sich dann am Ende rausgestellt hat. Nevertheless kommt natürlich dann als Umweltministerin nicht ganz so gut, wenn das Bundesland in Katastrophenstimmung ist und man selbst dann irgendwo in der Sonne liegt, ja, und entspannt. Gleichzeitig hat sie sich da eben auch ein paar Lügen geleistet in diesem Zusammenhang. Sie wurde nämlich befragt, ob sie denn trotzdem wenigstens sozusagen an den Kabinettssitzungen virtuell teilgenommen hätte, was sie bejaht hatte, nur um jetzt im Nachhinein nochmal zu sagen, okay, nein, habe ich nicht, aber ich war zumindest die ganze Zeit erreichbar. Dazu kam jetzt auch noch ein sehr interessantes Statement kurz vor ihrem Rücktritt, ein Presseauftritt, der so ein bisschen eher polarisiert hat, weil er auf der einen Seite sehr emotional war, sehr persönlich war, sie eben auch erklärt hat oder versucht hat zu erklären, warum sie in den Urlaub gegangen ist, dass ihr Mann einen Herzinfarkt hatte letztes Jahr, ne, ein bisschen körperliche Probleme hatte, die ganze Familie, ne, durch die Pandemie natürlich psychisch belastet war und so, dass sie einfach urlaubsreif waren alle. Das Ganze aber auch so ein bisschen abgerundet mit so einer, ich sag mal, relativ geringen Medienkompetenz, mit dann zur Seite gucken, wo eigentlich normalerweise der Pressesprecher steht aber nicht da, sie wusste nicht, wie sie es genau beenden soll und dann quasi in diesem Moment selbst die Aussage getätigt hat, jetzt muss ich das Ganze irgendwie noch abbinden, von wegen so, jetzt muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich das schön nochmal beende. Also es war ein bisschen schwierig und summa summarum hat das Ganze nicht dazu beigetragen, das zu beruhigen. Bevor wir aber gleich dazu kommen, Paula, ob das gut oder schlecht war, wer ist denn jetzt die neue Familienministerin?
Ja, neue Familienministerin ist Lisa Paus. Mhm. Ihr fragt euch zu Recht, wer bitte? Wussten wir auch nicht. Lisa Paus ist eine Finanzpolitikerin, ja, also hat jetzt nicht wirklich viel mit Familie zu tun, beziehungsweise im politischen Sinne nicht. Es wurde ja eigentlich gemunkelt, dass Cem Özdemir Familienminister werden sollte und dann Hofreiter quasi als Agrarminister eingesetzt werden, also quasi anstelle von Özdemir rücken sollte. Allerdings, die Grüne Partei hat ein, ich will jetzt nicht sagen Paritätsproblem, sondern die Parität soll gewahrt werden. Das heißt, es muss eine Frau wieder an die Stelle rücken und es wurde Lisa Paus. Vielleicht aber noch mal ganz kurz zu der Situation von Anne Spiegel. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie man die arme Frau dann an den Pranger gestellt hat.
Ja.
Und wie quasi, also es, natürlich war es blöd gehandelt von ihr und natürlich war es irgendwie unglücklich formuliert und sie hat ja auch gelogen, in Anführungsstrichen, ja, und hat sich da versucht rauszureden. Aber jetzt mal ohne Witz, die Frau, die ist immer noch Familienmutter. Sie ist nicht nur Familienministerin, sie ist auch Mutter, ja, und sie hat einen schwerkranken Ehemann und sie hat irgendwie einfach auch Bedürfnisse und will einfach auch mal in Urlaub fahren. Ja, also sie war am Ende ihrer Kräfte, waren sie alle und die brauchten einfach Urlaub.
Ja.
Und natürlich war das vielleicht ein blöder Zeitpunkt, es war vielleicht blöd kommuniziert, aber hätte sie sich einfach hingestellt und hätte gesagt, Leute, es ist furchtbar, was hier passiert ist, ich bin natürlich da und nehme auch vielleicht online an irgendwelchen Sitzungen teil, aber ich brauche meine Urlaubszeit, mein Mann braucht diese Urlaubszeit, meine Kinder brauchen das. Man muss sich mal überlegen, die Frau hat nicht nur die Verantwortung über ein ganzes Ministerium und hat dann auch noch die Flutkatastrophe zu bewältigen mit Auftritten und mit Solidarität und so weiter, sondern hat einfach vier Kinder. Ja, und ich als Mutter weiß, es ist anstrengend. Ein Kind ist anstrengend. Vier Kinder. Unglaublich anstrengend. und dann noch einen kranken Mann zu Hause. Also ich muss diese Frau einfach in Schutz nehmen. Sorry, es tut mir leid. Also so wie die da fertig gemacht wurde und das auch medial einfach heftig. Und ich finde einfach, dass wir keine Fehlerkultur haben. Es tut mir leid. Ja, also dann kann man sich auch entschuldigen, kann sagen, war blöd und weiter geht's. Warum muss sie denn sofort zurücktreten? Warum?
Ja, absolut. Vor allem ist es ja nicht in ihrem aktuellen Ministerium passiert oder in ihrem aktuellen Amt. Das ist das, was mich am meisten dabei stört. Sie hätte definitiv, wenn sie jetzt Umweltministerin immer noch wäre, dann hätte sie auch zurücktreten müssen, weil es wäre in ihrem aktuellen Amt quasi passiert. Also das macht immer noch nicht die Situation drumherum immer noch nicht und ich kann das auch voll verstehen, ne? Keine Frage. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich dann halt auch sagen, gut, das ist jetzt ist nochmal ihr Ressort und wenn dann sowas passiert, das ist dann sozusagen der einzige Moment, in Anführungszeichen, in dem man dann auch mal präsent sein muss, so wie man als Finanzminister bei einer Finanzkrise präsent sein muss, etc. Aber dass quasi jetzt aus einem neuen Amt man rausgeekelt wird, wegen etwas, was davor passiert ist, während andere Politiker sich in ihrem Amt, vor allem als Bundesminister Scheuer, Sachen erlauben, wo ich mir denke, der hätte im Prinzip schon direkt abgeschossen werden müssen, frage ich mich, was jetzt hier das Problem ist.
Egal, was da irgendwelche Expertinnen und Experten sagen und dass es politisch gesehen richtig war, sie jetzt irgendwie abzusägen, kann sein, aber ich finde es einfach nicht gut. Sorry, ja, fand die Aktion nicht cool.
Ich auch. Ja, kommen wir zu meinem absolut liebsten Entrepreneur. Nicht. Das ist Elon Musk. Ich habe da so eine Hassliebe mit diesem Mann. Er ist mir etwas zu exzentrisch, sagen wir einfach so. Aber die Leute, die jetzt in letzter Zeit gut aufgepasst haben, haben ja mitbekommen, dass Elon Musk auf Twitter sowieso sehr aktiv ist, jetzt aber richtig aktiv sozusagen geworden ist, indem er sich nämlich 9,2% der Twitter-Aktien erworben hat. Das heißt, er hat eigentlich jetzt aktuell auch so ein bisschen die Intention, das war erst noch nicht ganz klar, jetzt hat er es bestätigt, Twitter zu übernehmen. Hat nämlich unterschwellig erstmal, nachdem er diesen Batzen an Aktien gekauft hatte, auch einen Posten im Aufsichtsrat bzw. im Vorstand, glaube ich, sogar bekommen oder angeboten bekommen, den er abgelehnt hatte, nur um jetzt allen anderen Aktionären ein Angebot zu machen, alle Aktien bei einem Stückpreis von $52.20 zu kaufen. Das wäre eine Evaluierung der Firma von roundabout 43 Milliarden US-Dollar. Will also Twitter kaufen. Das möchte Twitter aber eigentlich nicht. Das ist ja so eine Art fremde Übernahme. Und deswegen wehrt sich Twitter jetzt gerade, oder die Geschäftsführung von Twitter gerade, mit der sogenannten Giftpille. Das ist eine schöne Strategie, um sich quasi gegen so einen Fremdkauf zu wehren. Das heißt, man schüttet einfach mehr Aktien an andere Aktionäre aus oder versucht, die zu verkaufen, um damit die Anteile des Übernehmenden zu verwässern, weil dann ja die Prozente sinken und damit dann auch nicht mehr diese Kaufkraft da ist, um das Unternehmen quasi zu kaufen. Bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber Paula, was sagst du denn dazu? Was hältst du davon, dass er, Elon Musk, nachdem er jetzt sowieso schon 50 Milliarden Unternehmen gegründet hat, auch noch ein anderes Technologieunternehmen übernehmen möchte?
Naja, also um ihn mal kurz zu zitieren, er sagt, Twitter has extraordinary potential and I will unlock it. Also ihm ist das ja, er sieht Twitter quasi als dieses globale Medium, ja, for free speech, ja, also für die Meinungsfreiheit. Ich meine, Twitter stand ja auch immer so ein bisschen in der Kritik, sage ich mal. Mhm. Ja, also es ist ja auch so, wenn Twitter zum Beispiel, wie sie es ja bei Donald Trump gemacht haben, den Knopf drückt und sagt, du hast jetzt hier keinen Account mehr, dann hat man plötzlich seine Stimme verloren. Und also Twitter ist ja ein unglaublich politisches Medium auch geworden. Jeder Politiker hat einen Twitter-Account und twittert quasi Sachen. Ja, da gibt's mal so ein paar Verrückte wie Trump, die das irgendwie nachts um 4 dann machen. Und aber auch unser Bundeskanzler oder andere Staatschefs twittern und geben Statements ab. Und auf diesen Statements werden dann Entscheidungen getroffen. Also es ist unglaublich, was ein Social-Media-Channel, sage ich mal, so ausmachen kann. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin Fan von Elon Musk, ich mag den, einfach weil er ein unglaublicher Entrepreneur ist, ja, weil der der Dinge geschaffen hat, der hat bestimmt einen Knacks, der ist komplett verrückt, ja, natürlich, aber das
muss
doch sein.
Schau dir den Namen seines Kindes an, dann weißt du auch ganz
genau. Ja, das mag sein, natürlich ist der verrückt, aber das ist unfassbar, was der auf die Beine gestellt hat, das muss man sagen, ja, also der hat Gründung, erstmal PayPal nutzen wir heute alle, hat er gegründet, hat er verkauft, hat dann das Geld komplett investiert und hat Tesla erschaffen und hat Tesla ja, war ja jahrelang quasi Verlustgeschäft, ja, und keiner hat dran geglaubt. Es wurde zwar unfassbar viel Geld reingesteckt, aber keiner hat wirklich dran geglaubt, dass das klappen kann. Heute ist Tesla das wertvollste Automobilunternehmen, ja, also vielleicht auch überbewertet, sagen viele, aber trotzdem ja, unglaublich, ja, also klar, eine unfassbare Firma hat er da aufgebaut, ja, mit riesen Standorten, mit Produktionen auch hier in Deutschland, jetzt in Brandenburg, was ganz viele Arbeitsplätze auch schafft. Man kann sich natürlich drüber streiten, sind diese Batterien nicht unfassbar umweltschädlich, ja, mit diesem Lithiumabbau und so weiter, aber mein Gott, Elektromobilität wird wahrscheinlich die Zukunft sein, so wie es gerade aussieht, wissen wir nicht, aber gerade wird ja alles auf Elektro irgendwie umgestellt und deswegen unglaublicher Typ, auch mit SpaceX, was er da macht, ja, mit dieser Sustainable Space Company, ja, also dass quasi die Teile, die er hochschießt, auch wieder runterkommen und nicht als Weltraumschrott enden, sondern wiederverwendet werden können. Er will zum Mars fliegen, also ist ein unglaublicher Visionär, ja, also manche sagen total verrückt, aber manche sagen einfach extrem visionär und sorry, ich finde den einfach geil.
Also um Gottes Willen, ich möchte seinem unternehmerischen Handeln da nichts abtun. Aber, apropos Elektroautos, was habe ich denn da gehört aus seiner Heimatstadt?
Ja, unser geiler Konzern Mercedes-Benz hat mal wieder was ganz Großes auf die Beine gestellt. Und zwar mit einem Prototyp haben die es tatsächlich geschafft, 1000 Kilometer zu fahren mit nur einer Ladung Strom.
Wow.
Ja, also die haben einen Prototyp gebaut, ein Auto. Sieht unfassbar geil aus, meiner Meinung nach. Wird aber angeblich, so wie ich es verstanden habe, wird das niemals in Serie gehen, sondern Teile aus diesem Autokomponenten werden quasi in die Serienwagen dann eingebaut werden. Mhm. Aber die haben es tatsächlich geschafft, von Sindelfingen, ja, das ist quasi hier in der Nachbarstadt von Stuttgart, über die Alpen an die Côte d'Azur zu fahren und das wirklich nur mit einer Ladung.
Fantastisch.
So. Ja, unglaublich. Der Vorstandschef Ola Källenius, der hat davon gesprochen, dass das der effizienteste Mercedes aller Zeit ist, der das geschafft hat. Die Vision von diesem Prototyp heißt Vision EQXX. Also es gibt ja diese EQ-Reihe. Und dieser Wagen hat es jetzt tatsächlich geschafft, so weit zu kommen. So, wow. Mega. Es gibt aber auch andere Startups und Unternehmen, die an Riesenleistungen von Batterien arbeiten. Und da gab es auch schon Probefahrten von Tesla, die über 1000 Kilometer gingen und so weiter. Also das sind jetzt nicht die ersten, aber es ist halt schon Pioniersarbeit. Ja, also wirklich großartig. Und ich meine, dass die Batterien immer leistungsstärker werden und man immer weiterkommt, okay, mega, könnte auch der nächste Schritt zur Massenverbreitung dann werden. Allerdings haben wir ja immer noch das Riesenproblem der Ladestationen. Ja, auch ein Auto mit 1000 Kilometer Reichweite muss aufgebaut werden. Und wenn man damit dann ins andere Land fährt, muss da auch eine Ladestation zur Verfügung stehen. Also es muss quasi ein globales, aber auf jeden Fall europäisches Netzwerk an Ladestationen her. Ja, und das gibt es einfach noch nicht. Deswegen bringen auch solche Autos noch nichts. Aber warten wir mal ab in 10 Jahren, wo wir dann stehen werden.
Also, wie ihr seht, ist viel, viel, viel passiert in den letzten 3 Wochen. Da mussten wir uns auch mal ein bisschen drüber austauschen. Sehr, sehr cool.
Ja.
Was treibt euch um?
Ja, wie gewohnt, unsere letzte Kategorie, was treibt uns um? Mino, ich überlasse dir heute mal den Start. Was treibt dich um momentan?
Tatsächlich ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, das immer mal wieder durch meinen Kopf auch durchbraust. Und es passt jetzt auch ganz gut zur Zeit, in der unsere Folge erscheint. Und ich lasse dich jetzt mal kurz raten, über was wir reden oder über was ich gleich rede, indem ich dir ein Zitat gebe. Denn in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ja, also das ist ein Zitat vom letzten Abendmahl und ich gehe mal davon aus, dass du über Ostern sprechen willst.
Star Wars, genau, ja. Nicht Ostern direkt, sondern der Glaube an sich. Und zwar, das können wir ja auch schon über eine ganze Weile lang eben verfolgen, dass immer weniger Menschen in der Kirche sind, also viele, viele Leute austreten, immer weniger Menschen auch selbst angeben, gläubig zu sein in irgendeiner Form. Und das ist etwas, was mich beschäftigt, weil ich auch sehr gläubig aufgewachsen bin, also in einem sehr gläubigen Haushalt. Zum einen natürlich klar, als Italiener dem Katholizismus eben zugeneigt, zu Beginn zumindest, war auch selbst Messdiener gewesen nach meiner Kommunion, bin aber groß geworden bei meiner Omi, Liebe Grüße, Omi, die hört nämlich auch gerade zu. Die mütterlicherseits natürlich alle eher evangelisch geprägt waren. Das heißt, ich habe dann auch die, ich sag mal, eher evangelische Seite des Christentums eben kennengelernt und gesehen, wie sich das eben vom Katholizismus unterscheidet. Ich sag mal, eher die offenere Herangehensweise an das Ganze ist. Und wenn sich diese ganzen Anschauungen und Werte so ein bisschen überlappen und man eben merkt, okay, man ist auch hier jetzt eigentlich ja trotzdem weiterhin in einem eher christlich geprägten Land und wir haben jetzt Feiertag, einen christlichen Feiertag etc., dass mir doch des Öfteren mal durch den Kopf geht, warum ist das so? Warum sagen viele Leute, dass sie eben jetzt nicht mehr gläubig sind? Denn für mich selbst, so bezeichne ich mich immer, ich sage immer, ich bin, wenn mich jemand fragt, bist du gläubig, sage ich immer, ich bezeichne mich als modernen Christen. Das heißt, ja, ich bin gläubig, bin selbstverständlich auch Akademiker, das heißt Wissenschaftler und finde, dass man Glaube und Wissenschaft miteinander verbinden kann, denn die Wissenschaft kann ja nur bis zu einem gewissen Punkt gehen und alles hinter diesem gewissen Punkt ist ja eben immer noch schwarz und wir wissen nicht und können uns auch nicht erklären und höchstwahrscheinlich wird es auch nie so kommen, dass wir das in irgendeiner Form erklären können. Da kann man jetzt das nennen, wie man möchte, ob Gott das erschaffen hat, ob das irgendein Geist ist, ob das irgendein, weiß ich nicht,
Computerspiel, Elon Musk sagt.
Ja, ein Computerspiel ist, exakt, ja. Das kann ja jeder für sich selbst nehmen, kann ja auch jeder quasi benennen, wie er möchte. Ich sage dann immer, für mich ist das dann eben Gott gewesen, der das eben ausgelöst hat und sage eben, dass sich das eine nicht von dem anderen unterscheidet oder beziehungsweise, dass man sagen muss, es kann nur das eine oder das andere sein, sondern es verbindet das beide. Und von daher wollte ich mal wissen, wie stehst du denn zu dem Ganzen? Woran siehst du die Probleme, dass die Menschen sich von der Kirche abwenden? Und wie stehst du selbst zu dem Ganzen?
Eigentlich genauso wie du. Mhm. Also fast 1:1, außer dass ich nicht Katholikin bin, sondern Protestantin. Mhm. Ich sage das auch immer ganz klar. Ich bin gläubig. Mhm. Ja, das kann man, glaube ich, so definieren. Aber habe meinen eigenen Glauben. Ich glaube also nicht an die Geschichten aus der Bibel. Aber also ich glaube auch, dass es Gott gibt und dass das alles irgendwo herkommen muss. Ja, weil wie du gesagt hast, es geht einfach irgendwann nicht mehr, dass man das wissenschaftlich erklären kann. Auf der anderen Seite bin ich fasziniert von der Wissenschaft. Jetzt auch das neue Webb-Teleskop, das gerade 1 Million Kilometer von der Erde entfernt im Orbit kreist und unfassbare Bildaufnahmen machen wird. Ja, da bin ich super gespannt darauf, was wir daraus lernen werden. Mhm. Auf jeden Fall bin ich einfach ein großer Fan von Wissenschaft und was wir alles beweisen können und was wir alles schon wissen und was wir alles noch nicht wissen. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Es sollte nicht im Widerspruch stehen, das eine oder das andere, sondern ja, die Wissenschaft muss ja auch irgendwo herkommen. Jetzt ist halt die Sache, ich glaube, dadurch, dass wir immer mehr wissen und immer mehr belegen können oder widerlegen können, fallen die Leute so ein bisschen vom Glauben ab, weil es sind natürlich diese große, große Autorität Kirche, die jahrhundertelang ja regiert hat, die wird natürlich immer belangloser, weil wir immer mehr wissenschaftlich erklären können, weil wir nicht mehr bezahlen, ja, gerade bei euch, ja, bei den Katholiken, dass man da irgendwelche Abgaben leisten muss, ja, damit man dann irgendwie sündenbefreit ist oder so. Da feiere ich dann doch unseren guten alten Martin Luther. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, kann ich das verstehen, dass es immer weniger wird. Ich finde es interessant, mega interessant finde ich, das hat neulich Richard David Precht mal gesagt, wie das alles zusammenhängt. Dadurch, dass die Kirchen irrelevanter werden und die Menschen nicht mehr so sehr in die Kirche gehen, dementsprechend sich nicht mehr so sehr versammeln an einem Ort und ins Stadtzentrum, wo die Kirche meistens steht, hingehen, ist sozusagen auch diese Laufkundschaft für Läden, die Marktbesuche, die Treffpunkte, die sozialen Interaktionen weniger. Ja. Das heißt, es ist nicht nur die Kirche an sich, die weniger Zulauf hat, sondern auch die ganze Infrastruktur drumherum. Und das finde ich auch mega interessant. Ja? Also die Kirche war immer so ein Anlaufpunkt für viele. Ja, und also ich kann das schon verstehen durch die Skandale auch, die immer mehr in den Vordergrund treten. Gerade irgendwelche sexualisierten Straftaten, die da stattgefunden haben. Ganz schlimm. Ich meine, das über die Jahrhunderte hinweg wahrscheinlich. Ja, ist auch interessant, finde ich, dass zum Beispiel in den Ländern, in denen noch größere Armut herrscht, wo also das Thema Hoffnung noch eine viel größere Rolle spielt als jetzt bei uns in den reicheren Staaten, da wird die Kirche noch viel mehr als wichtige Institution angesehen. Ja, also absolut. Wenn man mal südamerikanische Länder besucht, wie ich das jetzt gemacht habe, sieht man noch diesen krassen Glauben, der da alles noch beherrscht, sage ich mal. Ja, also der ganz, ganz wichtig ist, wo Gott noch eine ganz wichtige Rolle spielt und Gott hat da auf jeden Fall die Bestimmungen in der Hand und kann auch zu einem besseren Leben verhelfen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da irgendwie in die Kirche zu gehen oder zu beten oder sonstiges. Ja? Also es ist auch ein großer Unterschied von Wohlstand,
absolut,
ja, der da seine Finger im Spiel hat.
Nee, deswegen sage ich auch immer, dass die Institution Kirche für mich nicht zwingend etwas mit dem Glauben zu tun hat. Weil die Institution hat nicht umsonst quasi ihr Vertrauen verloren bei der Menschheit. Ja? Durch die Skandale, durch die Ausnutzung, ne, mit Ablass etc., das ist kein Wunder. Aber für mich hat das eine mit dem anderen dann auch wiederum nichts zu tun. Ich muss auch nicht unbedingt in die Kirche gehen, nur um zu zeigen, dass ich Christ bin. Ich kann auch für mich selbst beten, dafür muss ich nicht in die Kirche. Und für mich, das ist was Schönes, dass du das gesagt hast, hat der Glaube auch ganz, ganz viel mit Trost zu tun. Ich fände es auch einfach eine ganz trostlose Vorstellung, zu sagen, wenn ich jetzt hier über die Straße gehe und werde überfahren, dann war es das einfach. Ende aus Mickey Maus. Für mich kommt da dann einfach irgendwas noch. Ja? Und selbst wenn das einfach nur etwas ist, das einen Menschen Trost bringt, Leid lindert etc., unabhängig davon, ob das dann am Ende stimmt oder nicht stimmt, das kann ja keiner beweisen, weder in die eine noch in die andere Richtung, dann ist das doch alleine schon etwas, das sich eben lohnt zu bewahren.
Sehr schön gesagt.
Ja. Aber Paula, was treibt dich denn um?
Ja, spannende Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Und zwar ist mir das aufgefallen vor ungefähr 1,5 Wochen, da habe ich ein neues Buch begonnen. Heißt Im Schatten des Windes, kennen vielleicht ein oder anderen, ist schon ein relativ altes Buch. Das hat mir meine Mutter wärmstens empfohlen und hat gesagt, lies dieses Buch, du wirst nicht mehr davon wegkommen.
Okay.
So. Ich bin jetzt mittlerweile, ich schaffe es leider nicht jeden Tag irgendwie weiterzukommen, aber ich bin mittlerweile so ungefähr bei Seite 100. Und ich hatte zwischendurch 3-mal den Gedanken, das Buch wieder aufzuhören, beziehungsweise wegzulegen und ein neues zu beginnen oder keine Ahnung, weil es mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gepackt hat. Aber ich habe dann meine Mutter darauf angesprochen und habe gesagt, hey, irgendwie packt mich das nicht so wirklich. Und dann sagt sie, warte ab, lies weiter, zieh es einfach durch, das wird noch richtig spannend und es wird dich noch in den Bann ziehen. Und dann ist mir aufgefallen, dieses Gefühl von oh, irgendwie, das in den ersten 2 Sätzen hat mich das noch nicht gekriegt, ich muss es wieder aufhören. Also kommt einfach in jeglicher Situation auch zutage. Ja? Also zum Beispiel fängt man eine Serie auf Netflix an, die erste Folge war nicht wirklich wie gewünscht, beziehungsweise hat der Beschreibung nicht so wirklich entsprochen, höre ich wieder auf, fang was Neues an. Ja. Man fängt einen Film an, nach 10 Minuten, man ist gelangweilt, man guckt aufs Handy, das ist sowieso, diese doppelte Bespielung fällt mir auch bei mir immer wieder auf, unfassbar. Ja, wie man dann irgendwie auf Instagram sein muss, wenn man doch gerade einen Film guckt. Ist doch ja, völlig unnötig, unglaublich, ja. Und man ist einfach so schnell gelangweilt. Man ist so schnell gelangweilt von diesen ganzen Eindrücken, die man den ganzen Tag hat. Und man ist so abgelenkt, ja. Man kann sich nicht mehr auf eine Sache fokussieren und einfach mal sagen, doch, ich gucke mir das jetzt an, ich finde das interessant, ich bleib da dran. Sondern es langweilt einen, man stellt es ab, nächste. Ja, weil ja auch so ein Überfluss an Inhalten und an Produktionen da draußen ist, dass man sich einfach was Neues suchen kann, ja, in einer Sekunde. Und das ist mir tatsächlich stark aufgefallen an mir selbst und da arbeite ich auch gerade tatsächlich ganz stark an mir selbst, dass ich das dann einfach mal durchziehe und einfach mal ein Buch zu Ende lese und auch wenn es jetzt nicht das beste Buch der Welt war, einfach mal was zu Ende machen, ja, und nicht sofort fürs nächste anfangen, obwohl man dem Ganzen gar keine Chance gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ja, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber das finde ich irgendwie ganz schlimm.
Ja, es ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich krass. Also, was du ansprichst, ist das Phänomen Information Overload, dass einfach wirklich wir in einer Zeit leben, wo du ja von überall bespielt wirst. Ja? Mhm. Wir haben, wie du sagst, das Handy die ganze Zeit an, kriegen da Push-Notifications hier, kriegen ja alles live mit, wir haben einen Fernseher, der dich zuballert, wir haben das Internet, das sich zuballert und so. Der Kopf ist da einfach, also wir sind da einfach überfordert, sozusagen. Und gleichzeitig, das ist was ich in meinen Marketing-Klassen immer so ein bisschen unterrichte, ist, dass wir eine unglaublich geschränkte Aufmerksamkeitsspanne haben. Weniger als ein Goldfisch mittlerweile, ja, wo du die Leute ja wirklich catchen musst, damit sie dranbleiben. Ja, also frag dich doch mal, warum wir jetzt so viel diese Short-Videos und sowas haben. Weil einfach innerhalb von 7 Sekunden, das ist die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, die haben wir nicht mal mehr, ja, du denjenigen catchen musst, damit er dranbleibt. Und klar, bei etwas wie in einem Film oder so, wo man sich ja quasi erstmal darauf einstellt, dass man eh jetzt länger berieselt wird. Da sind es nicht direkt die 7 Sekunden, sondern da gibt es manchmal ein bisschen mehr Chance. Aber das stimmt schon, dass man da heutzutage echt von sich selbst überrascht ist. Boah, so hat jetzt nicht direkt das entfaltet, was ich will, weg. Ne? Ich versuche tatsächlich auch immer, das durchzuziehen. Es sei denn, der Film ist wirklich, also wenn wir jetzt von einem Film reden, der Film an sich ist schon grausig, weil er schauspielerisch schlecht ist und sowas. Okay, das muss ich mir jetzt nicht antun. Aber nur, weil er jetzt irgendwie in den ersten 5 Minuten nicht dafür gesorgt hat, dass ich jetzt da sitze, heißt das ja nicht, dass er, wie du sagst, später besser wird. Bei einem Buch sowieso, da weißt du das nie. Und das versuche ich schon immer durchzuziehen. wenn möglich. Ja.
Super. Ja. Ja, sehr, sehr gut. Nee, es ist auch ganz wichtig. Also das hat mich so sehr genervt, ja, an mir selbst auch, ja, dass ich mir dachte, mein Gott, kannst du dich jetzt nicht einfach mal auf eine Sache konzentrieren?
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Das ist halt unsere heutige Zeit. Und wenn ich daran denke, dass zum Beispiel meine Tochter voll in diese Medienwelt reinwächst und mit diesen Reizüberflutungen groß wird und so weiter, also da muss man wirklich von Anfang an dran arbeiten, dass das Wesentliche, das, was vor dir ist, was du gerade tust, das Wichtige ist und nicht schon irgendwie drei Dinge weiter sein im Kopf. Ja. Ja, keine Ahnung. Also das hat mich ja total beschäftigt. Und ja, vielleicht muss man das auch erst realisieren.
Ja, kennst du diese App Blinkist? Hast du schon mal von der gehört? Alleine, dass die so erfolgreich ist, spricht ja schon für sich. Also ich meine, klar, wenn du jemand bist, der sehr wissbegierig ist, der viel Sachbücher und sowas auch gerne lesen möchte, ich meine, du hast nur beschränkte Zeit an einem Tag. Das ist einfach so. Also ist die Idee schon ganz cool, dass das alles so in 15 Minuten runtergebrochen wird. Aber es zeigt trotzdem halt wiederum so, ja, okay, anstatt dass du dir halt dann jetzt 6 Stunden nimmst und das Buch liest, klatscht sie halt in 15 Minuten die wichtigsten Sachen rein, ne?
Ja, natürlich. Das Geschäftsmodell ist voll auf die Faulheit der Menschen ausgerichtet, ne?
Ja, ja. Nee, deswegen, also ich hatte es da auch mal vor einer Weile mit einer Bekannten drüber gehabt, die sich das frisch zugelegt hat, die da wirklich begeistert war und mich auch gefragt hat, hey, oder beziehungsweise mir das empfohlen hat, ne? Und ich da meinte, kenne ich schon, will ich nicht. Ich will einfach mein Buch in der Hand haben und dann ziehe ich das durch und dann lese ich halt einfach weniger insgesamt. Auch wenn es da bestimmt ganz, ganz viele tolle Bücher gibt, die ich dann damit eben verpasse. Aber ich brauche das in meiner Hand. Also ich kann das auch nicht mit den E-Readern. Ich brauche das in der Hand. Ja. Ich will da durchblättern. Ich will den Geruch haben. Das ist für mich ganz wichtig. Ja.
Absolut.
Ja. Sehr schön.
Super, das war doch eine tolle Folge. Hat mir riesen Spaß gemacht wieder. Total interessant. Und absolut. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne irgendwie Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Wir würden uns freuen über euer Feedback, ja, was ihr vielleicht gerne wissen wollt oder wo wir vielleicht nochmal ansetzen sollen bei den Hauptthemen zum Beispiel. Und ja, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen.
Ja, vielen lieben Dank auch für das Feedback zur letzten Folge mit unserem Gast. Das hat uns mega gefreut, dass das so gut ankam. Wir freuen uns auch schon darauf, dann in 2 Folgen euch den nächsten Gast vorstellen zu können. Ja,
wird super.
Auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank auch dir, Paula, für das ganz, ganz tolle Gespräch, wie immer. Es war mir eine absolute Freude. Ja, und wir hören uns ja dann auch wieder in 2 Wochen.
Ciao, Leute.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.